Völker hört. Es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser noch Tribun. Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik. Weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten. Und weil wir drüber reden müssen.
Herzlich willkommen zum politischen Quartett, dem Podcast der Gewerkschafterinnen gegen Rassismus und Sozialabbau. Heute an den Mikros
Brigitte,
Werner,
Gerhard
und der Günni. Wir waren die letzten Wochen auf der Straße. Wir waren mit SOS Balkanroute und Freundinnen und Freunden unterwegs zum Thema UN-Tag gegen Rassismus. Wir waren auch letztens bei der Demo gegen den Krieg, wo wir ganz tolle Reden gehört haben aus der halben Welt, wie es eigentlich wirklich zugeht in manchen Ländern. Und wenn wir heute noch in den Iran schauen, dann wissen wir, was Gewalt bedeutet. Und wir haben uns einfach mal überlegt, wir versuchen da ein bisschen in die Tiefe zu gehen und stellen die einfache Frage, wo fängt Gewalt an?
Ja, wir bedienen sie eines Modells von einem norwegischen Gesellschaftswissenschaftler und Friedensforscher, Johan Galtung. Der hat so vereinfacht gesagt den Gewaltdreieck aufgebaut, wo er unterscheidet die direkte Gewalt, die strukturelle Gewalt und kulturelle Gewalt. Als GewerkschafterInnen haben wir versucht, das auf die Arbeitswelt herunterzubrechen. Ja. Direkte Gewalt erlebt man sozusagen als Beschäftigte oder Beschäftigter sozusagen entweder intern von den Kollegen, Kolleginnen, Vorgesetzten, extern, wenn man als im Handel beschäftigt ist, von den Kunden oder im Sozialbereich tätig ist, von den Klienten oder Patientinnen. Also die Bedrohungsformen und Gewaltformen sind unterschiedlich, die gehen von Mobbing bis über Übergriffe, Beleidigungen, Beschimpfungen und sexuelle Übergriffe. Also das ist sozusagen das Gewaltfeld ganz direkt in der Arbeitswelt. Strukturelle Gewalt wäre so, wo dann immer so gesagt wird, das war bei uns immer so, das wird meistens auch getan als Normalität. Das könnte ungerechte Ressourcenverteilung sein. Der Gender Pay Gap ist ja nichts anderes als auch die ungerechte Verteilung des Einkommens zwischen Männern und Frauen. Prekäre Beschäftigungsformen sind auch als Form der strukturellen Gewalt. Dann gibt es natürlich nur mehr Diskriminierung in der Hierarchie. Die gläserne Decke für viele Frauen hat bestimmte Führungsjobs nicht erreichbar. Dann gibt es so einen institutionellen Rassismus auch, dass man Menschen, die einen fremdländischen Namen hat, gar nicht sie bewerben lässt. Oder man sagt zu älteren Arbeitnehmern, ja, die brauchen nicht mehr Fortbildung fahren, weil die machen es ja nicht mehr lang bei uns im Unternehmen. Und dann gibt es natürlich auch noch den psychischen Druck sozusagen durch Arbeitsbedingungen wie chronische Unterbesetzung, ständige Erreichbarkeit, das sind ja nichts anderes als Gewaltformen, die wir strukturell in der Arbeitswelt erleben. Kulturelle Gewalt könnte sein sozusagen, viele Unternehmen gehen ja hausieren mit der Ideologie der Selbstausbeutung, wo man sagt, man muss ja 12 Stunden erreichbar sein, weil die anderen sind zu faul oder zu träge, sind nicht teamfähig, heißt es dann. Dann gibt es die Abwertung in der Sprache und die Vorurteile, vor allem, dass man Frauenwitze erzählt oder halt bestimmte Arbeitnehmer sagt, na, der lernt es eh nicht mehr. Und dann schafft man auch so ein Klima der Normalisierung von Übergriffen. Ja, bei uns am Bau ist es halt so oder im Großgewerbe darfst du empfindlich sein. Das sind in Wirklichkeit alles Gewaltformen, die wir sozusagen in der Arbeitswelt erleben.
Und das fängt mit der Sprache an. Also ich glaube, wir haben da schon oft genug gesagt, Sprache schafft Realität. Und meine Frage ist jetzt, warum gibt es so wenig Aufschrei dagegen? Auch in der Arbeitswelt. Also wir sitzen ja hier und wir sind alle gestandene GewerkschafterInnen. Ja? Und wir kommen aus einer gut organisierten Welt. Warum nimmt das ab und warum lassen wir uns so viel gefallen?
Ich habe heute was dazu gelesen, da war der Anlass sozusagen die Ereignisse im ORF, ja. Grossmann, der ja jetzt gekündigt wurde, ja, jetzt nach sozusagen den Erhebungen, die es in diesem Fall gegeben hat. Und da habe ich gelesen, sozusagen, dass da viele Menschen da falsch reagieren, ja, wenn sie sowas erleben wie Übergriffe oder Gewalt, dass sie falsche Einschätzungen treffen, so nach dem Motto, ja, ich muss selber sozusagen das konkret erlebt haben, bevor ich jemanden glaube, der was darüber erzählt. Nein, sonst man muss reagieren und erst mal zuhören und das in die Wege leiten. Man muss noch nicht irgendwas man muss noch kein Urteil treffen. Ja? Urteile fällen dann Gerichte, ja. Aber Menschen, die in so einer Situation sind, helfen und zuhören und unterstützen, ist mal ein wichtiger Schritt. Und das darf man nicht glauben, dass man da gleich irgendwie in der Rolle des Richters oder so oder des Staatsanwaltes gerät. Und weiters gibt es auch oft die Ansicht, dass man, ja, man müsste irgendwie schon Beweise haben oder so. Ja, das ist im ersten Moment nicht das Wichtigste, sondern immer Unterstützung geben, zuzuhören, aufzunehmen und das Ganze weiterführen. Ja, das ist die erste Sache, die man machen sollte, wie man reagieren sollte. Und ja, da gibt es oft sozusagen falsche Vorstellungen, ja, dass andere Voraussetzungen gegeben sein müssen, um da die Hilfestellung zu leisten.
Okay. Ich glaube gerade in der Arbeitswelt, dass da auch sehr viel um Angst geht, nicht? Gerade bei Frauen. Also Angst, ausgehaut zu werden, nicht? Oder ja, gerade wenn es darum geht, ja, das ist halt bei uns so, nicht? Also wenn Frauenwitze erzählt werden, willst du nicht unbedingt jetzt ein, oder du willst unbedingt dazugehören, jetzt sagst halt nichts, nicht? Aber ich denke mir gerade, also bei sexueller Gewalt, also in der Arbeitswelt, also ich habe das selber erlebt, also da ist wichtig, dass man wirklich Ansprechpartner hat und dass man dann, also dass man einfach zusammenhält da, nicht? Also da sind wir Frauen, haben einfach da gemeinsam, also sind da aufgestanden und sind da zum Vorgesetzten gegangen, nicht? Und zum Betriebsrat vor allem, also auch als ersten Ansprechpartner. Nicht? Und da ist halt wichtig, dass es halt weibliche Betriebsrätinnen gibt, nicht? Für diese Dinge. Ja,
jetzt haben wir noch immer das Thema der Epstein-Files, ja, wo ein Mann erst einmal abkratzen muss, damit man Frauen glaubt. Wahrscheinlich etwas, wo man sagen kann, ein radikales und massives Beispiel. Aber wir haben ja hier gerade in Österreich heuer schon wieder 6 Femizide gehabt. Wir haben das Thema Gewalt gegen Frauen noch immer massiv in der Gesellschaft. Und da sind wir noch gar nicht beim Thema Krieg oder einer größeren Gewaltausübung. Warum schaffen wir es im Kleinen nicht? Was glaubt ihr? Was sind da die Ursachen?
Ich denke schon sozusagen einfach, dass in unserem Bildungsbereich in der Schule Zivilcourage und das Erlernen, das muss man auch erlernen, Zivilcourage. Du hast der Gerd gesagt, das Eintreten, die Beobachtung der Gewalt, das muss man ja die äußern und auch formulieren öffentlich. Und da braucht es Courage dazu. Ne? Also sagen, das muss man lernen. Ne? Also, und neben dem, dass man das auch beobachten kann. Also da, glaube ich, das ist ein riesiger Bildungsauftrag. Man könnte sagen, was um den Beginn des 20. Jahrhunderts der Otto Glöckl gesagt hat, wir brauchen in unserer Bildung keine Untertanen, sondern Demokraten und Demokratinnen. Ne?
Genau, du sprichst ganz Wichtiges an. Es ist, glaube ich, noch immer sehr stark in Österreich, sozusagen diese Obrigkeitshörigkeit. Ja, das gegen oben kann man nicht sozusagen sich auflehnen, aufstehen, weil der steckt am längeren Ast und so weiter, der hat mehr Macht und so weiter. Und dann tritt man nicht für die Sache ein, für die man eintreten sollte und schaut weg, wo man nicht wegschauen darf.
Aber trage ich jetzt schon ein, ja? Ich meine, ich verstehe es ja vielleicht noch bei Schülerinnen und Schülern, wo eine Lehrkraft noch immer eine Autoritätsperson ist, dass man da ein bisschen eine Hemmschwelle hat, ja? Aber wir versuchen ja zumindest in der Gesellschaft die Gleichstellung zwischen Mann und Frau oder in allen Bereichen zu verwirklichen. Warum ist der Mann noch immer höher gestellt als die Frau? Ist das noch immer so fest verankert hier im konservativen Österreich?
Ja, sicherlich. Ne? Also ich denke schon. Ne? Weil wenn ich mir anschaue, wie lang Frauen zum Beispiel auf das Wahlrecht also gepocht haben, ja, da haben die Männer damals und sogar die Männer in der Sozialdemokratie haben gesagt, na, wir müssen als erstes mal für die Männer das Wahlrecht kriegen. Ne? Und dann kommen erst die Frauen, weil wer weiß ja, wie die Frauen wählen würden. Ne? Also ich denke mal, das ist ein jahrelanger Kampf. Ne? Also und es wird, wenn man sich den Gender Pay Gap anschaut, ein bisschen besser, aber nur im minimalen Bereich. Ne? Also wir haben letztes Mal, also wir waren jetzt mal in einem Kaffeehaus und haben gesehen zum Beispiel einen vermutlich nicht Österreicher, ja, der halt mit einer Frau, die halt einen Schleier gehabt hat und ein Kopftuch gehabt hat, und der hat aber eine Babytrage gehabt. Nicht? Und hier haben wir gedacht, also das ist sehr mutig und das genauso gehört. Ja? Also dass aus einer wie aus anscheinend einer anderen Religion, ja, das vorzeigt, ja, wie es auch gekannt.
Naja, man braucht ja, ich habe ja gesagt, bei der kulturellen Gewalt, das, was ja eigentlich der Zement, der Kitt ist, ja, für diese strukturelle und direkte Gewalt. Ne? Schauen wir uns an, was bei den Tiroler Schützen für ja. Abstimmung gegeben hat. Die Frauen sind halt dort schon willkommen als Mitglied, aber die das Schnapsfassel tragen zum Verkaufen. Aber genau, sage ich mal, ich würde das auch nicht überbewerten, aber das ist genau sozusagen. Der Kitt, der gesellschaftliche Kitt, der bei uns sozusagen diese Traditionen festmacht, ne, wo die Frauen meistens untergeordnete Funktionen und Rollen haben. Ne? Und ja. Das gibt es nach wie vor.
Ja, man muss ja auch festhalten, nach wie vor funktionieren männliche Seilschaften wunderbar. Ja? Also das darf man nicht glauben, dass das verschwunden wäre. Das funktioniert nach wie vor gut. Ja? Dass sozusagen so Männergruppen sich irgendwann im Laufe des Lebens sozusagen aufeinandertreffen und sich als Gruppe definieren und dann sozusagen das ganze Berufsleben aneinander unterstützen und weiterbringen. Ja.
Da leben wir im passenden Bundesland, wir zwei, weil wenn wir uns anschauen, wer die Macht in Niederösterreich hat, dann ist das der Jagdclub und der ist eindeutig männlich dominiert.
Na, und da weiter zu tun, wo wir gerade waren, sozusagen eingefordert worden ist diese Zivilcourage und es braucht meines Erachtens auch Institutionen und Organisationen, die erstens diese Gewaltfreiheit vorleben und andererseits sozusagen Anlaufstellen bieten, wo man sie als Einzelner auch einbringen kann, sagen, da in diesem Bereich erlebe strukturelle Gewalt, erlebe sozusagen Unterdrückung, erlebe ich Beschimpfung, Mobbing oder wo immer. Ne? Wir sind als Gewerkschafterinnen, sondern Gewerkschaften bieten sich dazu an, aber ich glaube, es braucht gesellschaftlich mehr.
Ja, aber die Frage, die ich jetzt einfach stelle, ist, sind jetzt wir als die Älteren gefordert, den Jungen zu sagen, stellt euch mehr auf die Fiers, sollen die Jungen irgendwie selber, wenn wir vom Thema Bildung reden, ja, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass unser Schulsystem massiv reformiert gehört und da gehört ausgemistet und eine andere Struktur hineingebracht. Werden wir jetzt hier von dieser Mikrofonbasis aus nicht schaffen. Wie bringen wir Menschen dazu, in jedem Alter zu sagen, hey, okay, Kommunikation ist wichtig und wenn du ein Problem mit Gewalt hast, dann solltest du dich an jemanden wenden können.
Ja, das ist so. Ich als Philosoph muss sagen, das geht ja sozusagen sogar bis in den akademischen Bereich. Wenn man sich erinnert an den kürzlich verstorbenen Philosophen Jürgen Habermas, sozusagen seine Ideen des gewaltfreien Diskurses, er wurde ja wirklich breitest belächelt als sozusagen eine nette Idee, ja, die einem Philosophen einmal einfallen mag, aber die Realität oder die Wirklichkeit wäre eine andere. Ja. Und wir müssen eben dahin kommen, dass das nicht mehr belächelt wird, sondern tatsächlich gelebt wird, ja, dass man das wirklich lernt, ja. Dass man das bei uns in den Schulen lernt, wie man dazu kommt in dieser Form, dass jeder sich einbringt, jeder gleichberechtigt ist und seinen Beitrag leistet und so man zu Ergebnis kommt. Weil ein gutes Ergebnis wird, wenn wir nur dann bekommen, wenn alle sich einbringen können und wirklich ein Austausch stattfindet. Wenn sozusagen einer diktiert und anschafft und alles vorgibt, wird da selten ein gutes Ergebnis rauskommen.
Wir sind wieder bei der Augenhöhe.
Also ich denke mal, dass man es erstens einmal vorleben muss und auf der anderen Seite, also es gibt ja viele Einrichtungen, nur von denen muss man halt wissen, nicht? Also Kinder und Jugendliche kennen sie an, so, ich weiß jetzt nicht genau, wie das heißt, also da nehme ich mich selber nicht aus, so ein Jugendtelefon oder Notfallseelsorge, also die können sie ja dorthin wenden.
Rat auf Draht, 147.
Genau, ja. Also nur muss man den einer das sagen auch, nicht? Und ich glaube auch, dass also vor allem in der Schule und auch schon im Kindergarten, ja, also da gesagt werden muss, also ja, ihr kennt euch, also ihr dürft euch nicht alles gefallen lassen, sondern ihr könnt auch widersprechen. Ne?
Und man muss auch Eltern sagen, dass Kinder Nein sagen dürfen.
Genau, ja. Und man muss sie halt, ja, denke ich mal, also gewaltfrei auch unterhalten können. Ne? Also nicht, dass, ich meine, raufen ist schon okay, ja, das glaube ich, das macht auch jedes Kind irgendwie, aber wenn es um eine Lösung geht oder um Konflikte geht, dass man einfach also das vorlebt, wie man das machen kann. Ne?
Und, ja. Ja, aber auf der anderen Seite ist ja notwendig, dass man halt nicht die Schule kaputt spurt, ne? Weil meine Nichte ist Volksschullehrerin und Posten für Schulpsychologen, Psychologinnen oder Sozialarbeiterinnen in den Schulen, die werden gekürzt oder das Geld ist nicht vorhanden. Ne? Aber die braucht man aber ganz dringend, weil die gesellschaftliche Realität ist ja diejenige, dass strukturelle Gewalt, die in unserer Gesellschaft so üblich ist, ja in den Familien ja, weitergegeben wird. Ne? Und gerade Familien, die sozusagen genau dieses soziale System oder dieses soziale Elend erlebt haben, kommen auch nicht so einfach aus dieser Spirale. Ne?
Ja, auf der anderen Seite kommen immer mehr Leute dort hinein wieder. Ja. Ja, mit den Lohnkürzungen, die es ja teilweise gibt, im brutalsten ausgesprochen, ja, weil Inflation steigt, Löhne steigen nicht mit, die Leute leben prekärer. Wir haben Kürzungen in Sozialeinrichtungen, wir haben es überall, diese Kürzungen, und das bringt uns nicht weiter.
Man könnte es auch mit den Worten vom Julius Tandler sagen, ja, der gesagt hat, jede Investition in Kinderarbeit, jede Investition in soziale Sicherungssysteme ist in Wirklichkeit die Verhinderung der Insassen, der Gefängnisinsassen von morgen. Ja. Und das stimmt nach wie vor. Ne? Also wenn da die Öffentlichkeit oder der Staat und die Länder und die Gemeinden in der Sozialpolitik sparen und wegkürzen, das bringt sozusagen, ist der Nährboden für die nächste größere Dimension von struktureller und direkter Gewalt in unserer Gesellschaft.
Ja. Ja. Man muss ja nur in die USA schauen, woran liegt es denn sozusagen, dass die Kriminalitätsrate und sozusagen die Gefängnisse dort so voll sind, liegt daran, dass die kein Sozialsystem haben, das absichert und dafür sorgt, dass die Menschen auch ohne diesen falschen Wege einzuschlagen durchs Leben kommen.
Ich denke, über die größeren Formen von Gewalt werden wir weiterreden. An der Stelle möchte ich aber ganz, ganz klar noch auf eine Veranstaltung hinweisen. Am 17. April startet im WUK die Ausstellung 100 Jahre Fackelzug der Sozialistischen Jugend Wien. Seit 1926 organisiert die Sozialistische Jugend jährlich am Vorabend des 1. Mai den Fackelzug durch die Stadt und dazu gibt es eine Jubiläumsausstellung. Die ist ab 18. April täglich erreichbar oder so. Am Samstag, den 18. April, ist von 14 bis 18 Uhr die Ausstellung mit Eintritt frei. Schaut einfach mal bei der Sozialistischen Jugend auf der Homepage vorbei und meldet euch bei office@sj-wien.at. Die wollen da gerne eine Anmeldung haben, wenn ihr Interesse habt. Wir finden auf jeden Fall, dass das gesehen gehört, weil der Fackelzug findet auch wieder statt und dazu dann beim nächsten Mal. Und uns bleibt nur zu sagen,
auf Widerstand.
Widerstand.com.
Völker hört, es rettet uns kein höheres Wesen, Gott kein Kaiser, noch Tribun, uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun. Herzlich willkommen zu Das politische Quartett, der Podcast gegen Notstandspolitik, weil wir drüber reden können, ehrliche Fragen, ehrliche Antworten und weil wir drüber reden müssen.